Hallo zu einer neuen Folge unseres News Aktuell Podcasts. Ich bin Beatrix Thaar und heute haben wir einen Gast bei uns, mit dem wir ein bisschen über den Kommunikationstellerrand schauen wollen. Sein Name ist Henning Beck und er ist Neurowissenschaftler. Sein Steckenpferd ist also das menschliche Gehirn. Henning versteht sich selbst seit vielen Jahren als Vermittler zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. So hält er beispielsweise Vorträge oder schreibt Kolumnen und Bücher zu Themen wie Neurobiologie und Kreativität. Dabei beschäftigt er sich mit aktuellen Schwerpunkten wie Gehirn versus künstliche Intelligenz oder auch der Zukunft des Lernens. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, was der Einsatz von KI mit unserem Denken, unserem Wissen, unseren Arbeitsprozessen und auch unserer Kreativität macht und welche Auswirkungen unser Umgang mit KI auf uns als Individuum und auf uns als Gesellschaft haben wird. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, lieber Henning. Ich grüße dich herzlich.
Ja, hallo, freut mich sehr. Hallo.
Und ebenso am Mikro heute ist meine Kollegin und Co-Hostin Marissa Neureiter. Hallo, liebe Marissa.
Hallo, ihr beiden. Danke, dass ich auch heute dabei sein darf und ein bisschen vielleicht auch mit euch in die Zukunft blicken werde.
Definitiv. Henning, du hast bis 2008 Biochemie studiert und dann 2012 in Neurowissenschaften promoviert. In dieser Zeit hast du dir ja auch einen Namen gemacht als sogenannter Science Slammer. Das heißt, du bringst uns Laien, also ja, ich sag mal auf unterhaltsame Art, die Wissenschaft näher. Und das ist recht erfolgreich, ne? In 2012 hast du neben deinem Doktortitel nämlich auch noch den Meistertitel im deutschen Science Slam erhalten. Wie bist du denn dazu gekommen und wie ging es dann beruflich für dich weiter? Heute bist du ja recht bekannt und wirst von vielen Medien auch als, unter Anführungsstrichen sage ich jetzt, Experte fürs Gehirn angefragt.
Also das hat sich alles so ein bisschen ergeben. Also während der Doktorarbeit, die war damals in Ulm zu Ende geführt, gab es da auch die Möglichkeit bei einem Science Slam mitzumachen. Ein Science Slam muss man vielleicht sagen, das ist ein wissenschaftliches Vortragsturnier, bei dem ja Wissenschaftler auf der Bühne mit ihrer Forschung, also mit ihrem Forschungsgebiet, das ist wichtig, ich sag mal, gegeneinander antreten und das Publikum bestimmt dann, wer das am besten gemacht hat. Also es ist eine Möglichkeit, Wissenschaft einem mehr oder weniger nicht wissenschaftlichen Publikum näher zu bringen. Und das hat wunderbar damals funktioniert. Dann bin ich nach der Doktorarbeit nach Berkeley gegangen, nach Kalifornien, gesagt, ich möchte was ganz anderes machen als Neurowissenschaft, was ich vorher gemacht hatte. Hab dort nochmal Projektmanagement studiert, dort für kleinere Firmen gearbeitet und kam dann zurück und hatte dann die Möglichkeit, Bücher zu schreiben über das Gehirn, über die Art, wie wir denken. Und seitdem mache ich im Prinzip genau das. Ich bin so an der Schnittstelle von Wissenschaft, Medien, Wirtschaft. Also ich habe Projekte für Firmen, aber schreibe auch Bücher zu diesem Thema. Und ich finde es immer wichtig, dass man Wissenschaft dann auch so vermitteln kann, dass das die Leute verstehen. Das ist immer mein Anspruch, egal was ich tue. Also auch jetzt in diesem Podcast ist mein Anspruch, so zu reden, dass es jeder versteht. Ja.
Ist das so ein bisschen auch so das Manko in der Wissenschaft? So, wenn du in die wissenschaftliche Welt guckst, dass da doch auch sehr, sagen wir mal, nicht verständlich für die breite Öffentlichkeit gesprochen wird?
Ich denke, die Corona-Pandemie hat sehr schön gezeigt, dass beides zutrifft. Die radikale Vereinfachung bis zur Unkenntlichkeit und auf der anderen Seite auch eine wissenschaftliche Verkomplizierung, um noch glaubwürdiger zu klingen. Also es ist bekannt, ein neuropsychologisches Phänomen, dass Menschen dann ganz besonders glaubwürdig klingen, wenn sie irgendwelche Fachbegriffe untermogeln, die eigentlich überhaupt keine Funktion haben. Also ich könnte jetzt alles auch super kompliziert ausdrücken und viel mehr Menschen würden mir dann noch glauben, weil gerade im Deutschen klingst du dann besonders wichtig. Du wirst aber nicht so zugänglich. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wenn du das zu sehr vereinfachst, dann ermöglicht man sehr vielen Menschen, sich an einer Diskussion zu beteiligen, die davon gar keine Ahnung haben. Und dann verwässert man so ein bisschen diesen Wissenschaftsgedanken, wo es auch um Sachlichkeit, um Referenzierbarkeit, Nachvollziehbarkeit geht. Und das ist so eine Balance, die man da finden muss. Es muss immer akkurat und korrekt sein. Also alles, was ich sage, kann ich wissenschaftlich belegen. Auf der anderen Seite muss es aber auch so sein, dass es jeder kapiert. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man die Menschen verloren und dann hat Wissenschaft keinen Sinn.
Kommen wir nun ein bisschen zu unserem Themenschwerpunkt der heutigen Folge, nämlich der künstlichen Intelligenz und wie sich KI auf unsere kognitiven Fähigkeiten auswirkt. Um uns das Thema nun erstmal ein bisschen, uns Laien eben erstmal ein bisschen näher zu bringen, was unterscheidet denn unser Gehirn bzw. auch die Funktionsmechanismen unseres Gehirns von denen einer künstlichen Intelligenz bzw. noch genauer ausgedrückt einer generativen KI? Kannst du uns das vielleicht auch mal am Beispiel Content-Erstellung veranschaulichen? Was passiert in unserem Hirn, wenn wir einen Text schreiben oder auch eine Grafik erstellen? Und was passiert denn im Gegensatz dazu bei ChatGPT und Co.?
Ja, also die Idee von solchen GPT-Modellen ist, dass man im Prinzip alles analysiert, was an Sprache von Menschen jemals aufgeschrieben wurde. So, das ist einmal die grundsätzliche Idee. Ich hau einfach alle Daten an Sprache in das System rein, die ich habe. So, und wenn ich das habe, dann kann ich sagen, okay, Wörter, die kommen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in der Nähe von anderen Wörtern vor. Das Wort bekommt dadurch seine Funktion, dass es mit anderen Wörtern in einem Zusammenhang steht. Also es ist gar nicht wichtig, was das Wort an sich bedeutet, sondern wie steht es statistisch in Relation zu allen anderen Wörtern. So, wenn ich das jetzt, angenommen, ich mache das für alle Texte und für alle Wörter und für alles, was jemals aufgeschrieben wurde, dann kriege ich quasi ein Skelett der Sprache daraus. Also ich destilliere völlig bedeutungsfrei, destilliere ich heraus, wie bestimmte Bestandteile unserer Sprache, Wörter, zueinander stehen. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir umgekehrt einen neuen Satz zusammenbauen. Ich kann also sagen, ich habe hier ein Wort. Welches Wort wird am wahrscheinlichsten auf dieses gegebene Wort oder auf einen Satzbaustein meinetwegen folgen? Und dann kann ich mir, wie so mit Lego-Baustein, kann ich mir so Stück für Stück einen ganzen Satz zusammenbauen. Also quasi die statistische Wahrscheinlichkeit gibt dann immer den Fortgang meines Satzes vor. So, und wenn man sich anschaut, wie Menschensprache erzeugen, ist das genau andersrum. Also wenn du jetzt einen Satz anfängst, dann hast du ja auch nicht irgendwie eine Statistik vor Augen und die dir sagt, wenn ich das Wort ich sage, dann kommt als nächstes mit höchster Wahrscheinlichkeit folgendes Wort und du baust dir dann so einen Satz zusammen. Es ist andersrum. Bevor du mit dem Satz anfängst, bevor du ihn überhaupt aussprichst, bevor du überhaupt in Sprache gehst, musst du die Idee von dem Satz im Kopf haben. Also du musst ja wissen, wohin die Reise geht, sonst brauchst du gar nicht anfangen zu sprechen. Gerade im Deutschen, Subjekt, Prädikat, Objekt oftmals weit auseinander. Das heißt, bevor ich den Satz beginne, muss ich wissen, wie er endet. Das heißt, Menschen fangen immer mit einer Idee, mit einer Absicht, mit einer Botschaft an. Und Sprache ist quasi der Retrofit, die Rückübersetzung dessen, was ich in meinem Kopf habe, in Wörter, in Semantik und in Grammatik. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, wie das eben ChatGPT beispielsweise macht. Denn ChatGPT weiß nicht, was es tut. Es hat ja keine Absicht mit dem, was es tut. Es nimmt sich ja nicht vor, jetzt etwas auszudrücken und überlegt sich dann, wie bringe ich das am besten in Wörter. Sondern es werden Wörter statistisch plausibel zueinander gestellt. Und zum Schluss klingt das super plausibel. Aber das ist so ein Fake it till you make it. Also es ist nicht so, dass ChatGPT eine Idee davon hätte, was in eine Sprache gebracht werden soll.
Deswegen würde ChatGPT wahrscheinlich, wenn ich das jetzt versuche, richtig zu verstehen, das ist auch, finde ich, für mein Gehirn relativ komplex, nie, beim jetzigen Stand der Entwicklung, nie grammatikalisch Fehler machen eigentlich, ne? Im Gegensatz zum Mensch in der mündlichen Sprache, der ja eben von der Idee ausgeht und überlegt und beim Sprechen vielleicht auch noch einen Aspekt neu dazu denkt.
Genau, also solche Systeme schreiben praktisch fehlerfrei, auch orthografisch fehlerfrei, auch grammatikalisch fehlerfrei, aber sie schreiben nicht inhaltlich fehlerfrei. Und das ist natürlich ein Problem, ja, also weil Menschen, ob wir ein Komma richtig setzen, also das hat in der heutigen, gerade in der digitalen Welt, habe ich den Eindruck, dass Komma verliert, die Satzzeichen generell verlieren super an Bedeutung, was ich schade finde, aber das Inhaltliche muss halt stehen. Ja, solange ich weiß, was die Person aussagen will, bin ich immer noch safe. Und das ist das, was wir uns fragen müssen. Also geht es wirklich um den eigentlichen Inhalt, um die Botschaft, die mir jemand sagen will? Oder geht es darum, dass es möglichst eloquent klingt? Weil für die allermeisten oder für sehr viele Bereiche in unserem Leben reicht einfach die Eloquenz und nicht unbedingt der Inhalt.
Hm. Kommata total wichtig, ne, Marissa?
Oh, es gibt so schöne Beispiele.
Kommata an der oder nicht an der Stelle, komplett anderer Sinn.
Ja, oder auch Klammern oder Gedankenstriche oder sowas. Damit kann man ja sehr gut Gedanken auch strukturieren und das kann man ja auch als Stilmittel oder so einsetzen. Aber wie gesagt, immer um einen Gedanken auszudrücken. Wittgenstein hat gesagt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Das ist falsch aus neurowissenschaftlicher Sicht, denn da, wo Sprache endet, beginnt ja erst die Welt unseres Gehirns. Du denkst nicht in Sprache, du denkst in allererster Linie in Zeichen, in Bildern, in Emotionen, in Geschichten, in Zusammenhängen, und die Sprache kommt ganz am Ende. Und wir wissen, es gibt Tiere, die haben keine symbolhafte Sprache. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was Symbole aufschreibt, in Symbolen, abstrakten Symbolen kommuniziert. Und trotzdem haben Tiere Absicht, Willen, Bewusstsein, Kreativität. Das heißt, die Natur beweist schon, selbst ohne symbolhafte Sprache kannst du Bewusstsein und Willen entwickeln. Und dass es andersrum geht, erst eine Sprache und dann kommt der Wille, das wissen wir gar nicht, ob das so klappt.
Nee, hätte ich jetzt auch eher verneint. Aber gut, dass du gerade schon über Kreativität, Kreativität angesprochen hast. Du bist ja auch Experte auf dem Gebiet der Kreativität, oder konkreter gesagt, du kannst sehr gut erklären, wie Kreativität bei uns im Gehirn entsteht. Also wie wir kreative Prozesse eben fördern können oder auch was kreative Prozesse eher einschränkt. Du hast uns nämlich dazu auch schon mal in der Vergangenheit ein Interview gegeben, und da hast du von Mind Wandering gesprochen, sozusagen dem gedanklichen Umherschweifen oder ja auch Abschweifen, weil genau dann eben oft zumindest neue Ideen entstehen können beim Abschweifen und nicht bei dem Fokussieren und Konzentrieren. Jetzt, wenn wir KI aber eben zur Inspiration, zur Hilfe nehmen, sag ich mal, ne, und den Output dann der KI übernehmen, wo bleibt denn dann unsere kreative Leistung noch? Oder anders kann man es vielleicht sich auch genau andersrum vorstellen und sagen, dass genau gerade eben dieser Output einer KI unser gedankliches Mind-Wandering ja auch anstoßen oder fördern könnte. Also was denkst du, wie wirkt sich KI auf unsere Kreativität aus?
Diese Form von generativer KI, wie wir sie im Moment sehen, wird das übernehmen, wo Menschen eigentlich ziemlich schlecht drin sind, nämlich viele Beispiele für etwas finden. Also so ein klassischer Kreativitätstest ist, finde 20 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für eine Büroklammer oder für einen Ziegelstein. Und das kann natürlich ChatGPT viel besser. Das kann mir 100 oder 500 Verwendungsmöglichkeiten ausspucken. Da sind Menschen irgendwann an ihrem Limit. Das heißt, für diese Art des divergenten Denkens, da ist KI gar nicht so schlecht. Das ist allerdings nur ein kleiner Teilbereich unserer Kreativität. Was wir können, was KI in dieser Form nicht kann, ist tatsächlich entweder mit Regeln zu brechen, abzuschweifen von dem eigentlichen Problem und ein völlig fachfremde Inspiration, möchte ich mal sagen, zu Problemlösung hinzuzuziehen. Und da gibt es jetzt auch Studien, die das wissenschaftlich zeigen oder zum Teil sogar mathematisch beweisen, dass diese Art von generativer KI, die im Moment ist und die auch in dieser Form so weiterentwickelt wird, prinzipiell nicht in der Lage ist, diese Grenze zu überschreiten. Sprich, sie ist nicht in der Lage, Regeln zu brechen oder Dinge aktiv zu hinterfragen. Und Menschen machen das ja besonders gerne. Nur indem ich mich von einem Problem entferne, zurücktrete, gerade dieses Mind-Wandering, ja, dadurch werfen wir Hirnregionen an, die immer für dieses Was-wäre-wenn-Fragen zuständig sind, die Hypothesen aufstellen, die auch Regeln in Frage stellen. Wir stellen uns selbst in Frage. Wir überlegen, wie wäre es, wenn wir jemand anders wären. Also wir kommen in eine ganz andere Perspektive dadurch. Und das erfordert Widerspruch. Ich ecke ja immer an mit Kreativität. Wenn ich nicht anecken würde, dann wäre es ja analytisch, dann wäre es intelligent. Aber das ist ein Unterschied zu dem, was KI macht. KI optimiert. KI ist die ultimative Optimierungsmaschine. Das ist Intelligenz, Sachen optimieren. Und Intelligenz ist eben nicht, Dinge zu hinterfragen, Regeln zu brechen. In keinem IQ-Test wird abgefragt, erfinde mal eine Frage für deinen Nachbarn oder sowas. Das macht man nicht. Und genau das können aber Menschen. Und das könnte zu so einer Symbiose führen. Also ich kann KI für all diese aufwendigen, sagen wir mal, Fleißarbeiten einsetzen, ein Brainstorming zu machen, ja. Mhm. Aber die Frage am Anfang zu stellen oder auch zu überlegen, wie kriege ich das in die Anwendung, das wird immer menschlich bleiben und das wird in Zukunft immer wichtiger werden.
Das heißt, es werden also unsere richtigen Soft Skills sozusagen, die uns dann wirklich noch unterscheiden. Aber aktuell ist es ja aber noch so, dass auch der Abruf von Informationen und Fakten noch ein bisschen hinterherhängt. Also wenn man jetzt ChatGPT ein, zwei Sachen fragt, kann auch viel Unsinn dabei rauskommen. Sprich, Google und andere Suchmaschinen werden bisher noch nicht von KIs ersetzt. Dennoch wird ja die Art, wie wir an Informationen rankommen, wie wir recherchieren, wie wir uns dieses Wissen eben aneignen durch KI, vermutlich fundamental sich verändern. Viele vergleichen das ja schon sehr oft mit der Einführung von Google als Suchmaschine oder der Erfindung des iPhones. Welche Auswirkungen hat eben dieser Einsatz von KI denn wirklich auf unsere Fähigkeiten, uns Wissen anzueignen? Auch im Hinblick darauf, dass wir Wissensaneignung als ein gutes Training auch für unser Gehirn ansehen können.
Ja, wir leben in einer Zeit, in der extrem viele Informationen verarbeitet werden müssen. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir zu viele Informationen. Und KI verspricht genau diese Übersicht und diese Klarheit, die wir selbst durch Googlen kaum noch erreichen können. Ja, wenn du googelst, kriegst du ja super viele, viele Ergebnisse und dann ist es wieder an dir zu entscheiden, was wichtig ist. Wenn ich jetzt bei KI etwas eingebe und KI wird mir quasi wie der ultimative Assistent mir die Ergebnisse einfach so schon vorgekaut abliefern, dann führt das dazu, dass Menschen diesem Ding sehr leicht vertrauen werden. Ich kriege nur einen Kanal für meine Informationen, aber der Kanal ist so plausibel, dass Menschen dazu tendieren, das nicht mehr zu hinterfragen. Mhm. Und Studien zeigen auch schon, dass das der Fall ist. Also Menschen schenken dieser KI besonders viel Vertrauen, also glauben dem auch durchaus. Auch wenn die Antworten ja wirklich zum Teil unplausibel oder falsch sind. Also ich habe einmal ChatGPT mich gebingt, wie auch immer. und ich habe gefragt, liste alle Bücher auf, die Henning Beck geschrieben hat, in chronologischer Reihenfolge. So, und von diesen Büchern, da haben 3 gestimmt, 2 haben gefehlt und 3 waren frei erfunden. So, also das hat überhaupt nicht gestimmt, aber es klingt super plausibel. Und dann zeigen Studien, Menschen glauben dieser KI sehr gerne. Was dazu führt, dass Menschen mit dem Einsatz von solcher KI engstirniger, intoleranter, auch fokussierter werden in ihrer Informationsverarbeitung und eben gar nicht mehr so breit aufgestellt und sich widersprechend und mal schauend, was noch so geht, über den Tellerrand hinausblickend. All das wird uns KI abnehmen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Aber das liegt an uns, wie wir das dann einsetzen. Mhm.
Ja. Ja, und ich glaube auch, dass das schon jetzt ins Bewusstsein von vielen, auch gerade so, weil du ja auch eben über die Zukunft des Lernens, da bist du ja auch in dem Thema total drin, ne? Also ich glaube, dass das schon im Bildungswesen relativ klar ist, inzwischen schon auch da eine Sensibilisierung und eine totale Auseinandersetzung mit dem Thema schon stattfindet, oder? Was das bedeutet und wie wir selber unser Wissen in Zukunft uns aneignen.
Zum einen aneignen, zum anderen aber auch wiedergeben. Also in Zukunft wird es sehr viel weniger schriftliche Hausarbeiten oder sowas geben.
Heute habe ich gelesen, eine Uni hat schon die Bachelorarbeit jetzt abgeschafft.
Genau, ob das jetzt vielleicht nicht ein Schritt zu weit ist, weiß ich jetzt noch nicht. aber es wird in Zukunft mit Sicherheit sehr viel mehr mündliche Prüfungen geben. Und es wird in einer Welt, wo ich sehr viel schriftlichen Output erzeugen kann, ist das mündliche Darstellen von Wissen super wichtig. Und wenn einer einen 3-Minuten Vortrag vor mir hält, dann weiß ich nach 30 Sekunden schon, ob die Person kapiert hat, wovon sie redet oder nicht. Und das wird ja in Zukunft viel wichtiger werden. Wie bringe ich das rüber und habe ich überhaupt was zu sagen? Was ist meine Botschaft? Und eine schöne Anekdote dazu ist, wenn man sich die Kunst anschaut. Also als die Fotografie erfunden wurde, mussten die Leute nicht mehr gegenständlich malen. Vorher war ein Großteil der Malerei, ich male Gegenstände, ich male Porträts, Landschaften, so. Das musste ich nicht mehr, weil es ein Foto gab. So. Was haben die Leute gemacht? Sie haben abstrakt gemalt, sie haben expressionistisch gemalt. Expressionismus und abstrakte Malerei wurde überhaupt nur notwendig, weil der Fotoapparat kam. So, jetzt gibt es eine Technologie, die mir diese ganze, sagen wir mal, diese technische Umsetzung abnimmt. Ich zum Beispiel, ich habe so viele Ideen, was für Bilder ich malen könnte. Ich wüsste ganz genau, welche Botschaften ich habe, aber ich kann noch nicht mal einen Pinsel gerade halten. Ich kann nicht malen. Ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen malen. Und wenn ich jetzt mit einer KI in der Lage wäre, so ein Bild zu erzeugen, nach meinen Angaben, meine Botschaft darüber auszudrücken, dann ist das eine neue Form von Kunst. Und genauso wie in der Informationsvermittlung werden wir auch in Zukunft eine Gesellschaft sehen, in der Künstler sehr viel mehr auf ihre Botschaft achten müssen. Weil die Zeiten einfach nur schöne Bilder zu malen, schöne Musik zu machen, die sind vorbei. Das wird KI alles übernehmen können. Und entweder du hast was zu sagen oder du hältst die Klappe.
Wenn wir jetzt so ein bisschen weiterdenken, wir hatten es ja gerade schon, ganzheitliches Denken, Verstehen auch. Es ist ja auch wichtig, gesellschaftliche Probleme kontextualisieren zu können. Und auch darauf wirkt sich ja ChatGPT und Co. sehr aus. Gerade in unserer Branche, also der professionellen Kommunikation, ist es ja so, Diskussions- und Argumentationsfähigkeiten sind ja essentiell. Auch Stichwort kritisches Denken. Wie wird sich das denn ändern? Du meintest gerade schon mehr mündliche Prüfungen, aber wie drückt sich das in unserer Branche beispielsweise auch aus?
Ich finde, hier hat KI einen ganz großen Effekt und wahrscheinlich auch einen sehr disruptiven Effekt, weil ein Kommunikationsraum ja erstmal davon lebt, dass jeder einen Raum teilt mit anderen. Wir müssen erstmal in einem gemeinsamen Raum sein, bevor wir überhaupt sprechen können. Was passiert denn in einer Welt, wo wir KI einsetzen, um ganz passgenau uns das Internet durchsuchen zu lassen? Oder wenn ich mir jetzt einen Reiseplan für Venedig erstellen lasse, dann suche ich mir nicht irgendwo in einem Buch zusammen, ich frage keine Leute mehr. Ich sag mal so, in den 50ern, 60ern hätte man Leute gefragt, später hätte man dann Bücher gekauft oder Magazine, in den 70ern, 80ern, 90ern, in den 2000ern hätte man im Internet gegoogelt. Was man heute macht, man schaut nach Influencern und schaut, wie die so in Venedig so rumgelaufen sind. Das ist so die aktuelle Art, wie ich mich informiere. Mhm. Und in 10 Jahren wird es so sein, dass ich dann KI frage und KI wird mir dann passgenau etwas ausspucken. Und die Frage ist dann, was bedeutet das für mich konkret, wenn ich in einem Raum bin, in dem kein anderer mehr ist? Weil nur ich kriege diese Infos. Bei Influencern teile ich ja immerhin noch einen gemeinsamen Raum, ja. Aber die Zeit wird kommen, in der Influencer in dieser Form überflüssig werden, weil eine Welt entsteht, in der ich mit KI diese Informationen ganz individuell zur Verfügung stelle, bis hin zu Werbekampagnen. Also im Moment muss ich ja Werbekampagnen für alle Menschen auf der Welt machen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Mercedes ein neues Auto rausbringt oder sich eine neue Fanta auf den Markt kommt, keine Ahnung, dann gibt's eine Kampagne für alle. So, und in Zukunft könnte ich ja mit KI für jeden Menschen auf der Welt eine ganz persönliche Werbekampagne schneidern lassen. Und das würde die Kommunikation in dieser Form radikal verändern, weil auf einmal ist die Frage, was die einzelne Person denkt und wie ich dann automatisiert Inhalte dafür erstellen lasse, die alles entscheidende Frage, die mich vom Wettbewerb unterscheidet. Und heute mache ich noch Zielgruppenanalysen und das wird auch in Zukunft noch weiter der Fall sein, aber es wird noch sehr viel passgenauer sein und KI ist Kreativität, wie soll ich sagen, auf Steroiden, ja, also noch mehr Vollgas in diese Richtung, mehr Output, passgenauer Output. Was das mit einer Gesellschaft macht oder wie wir auch dann kommunizieren werden, darüber kann man im Moment echt nur spekulieren, ja.
Das hattest du ja auch im Vorgespräch schon erzählt, ne? Da hattest du, das hatten wir uns dann auch gemerkt, dieses Wort Zerstückelung hattest du genannt, ne? Also weil also so eine extreme Individualisierung durch diese wahnsinnige Passgenauigkeit auf den Einzelnen zugeschnitten möglich sein wird. Was, wenn wir jetzt das nochmal, du hattest jetzt schon das Individuum dir angeschaut, aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen doch nochmal auf die Gesellschaft schauen, wohin führt das uns?
Also wie gesagt, wir können nur darüber spekulieren, was genau passiert, weil wir wissen auch nicht, wie die Generation in 20 Jahren darauf reagiert. Ja, meine Nichte ist jetzt gestern 3 Jahre alt geworden. Sie wird dann in 20 Jahren Mitte 20 sein. Und sie ist dann die junge Generation, die mit KI aufgewachsen ist. Und wir wissen nicht, ob für diese Generation es nicht sogar selbstverständlich ist, quasi mit KI einfach so zu interagieren. Diese Form von Technologie, die entsteht und woran gearbeitet wird, und das ist die große Vision dieser KI-Firmen, OpenAI zuvorderst, aber auch Midjourney, auch Google, Meta, nicht ganz, die verfolgen ein bisschen einen anderen Ansatz, aber die große Vision ist, dass ich für jeden Menschen passgenaue Medieninhalte in der Zukunft zur Verfügung stelle. Also man stelle sich eine Welt vor, und das ist die Vision dieser KI-Firmen, in der es keine Verlage mehr gibt, keine Kinoproduktionsfirmen, keine Fernsehsender in dieser Form mehr, keine Radiosender, kein Streaming per Spotify, Netflix, Amazon Prime. Das brauche ich alles nicht mehr. Auch kein YouTube, ja. Ich brauche eigentlich auch kein Instagram in dieser Form mehr, weil ich mit dieser Technologie ganz individuell mir alles erstellen lassen kann. Also wenn ich eine Playlist von Songs brauche, die super zu meinem Musikgeschmack passen, dann erstelle ich mir halt 1000 Songs von Bands, die nur für mich existieren, die mit mir interagieren können. Ich könnte mir einen Kinofilm mit Mars schneidern lassen, mit mir und, ich weiß nicht, Angelina Jolie in der Hauptrolle. Kann ich machen, wenn ich das alles will. Könnte ich mir konfigurieren wie ein Auto, ja, oder per Zufallsgenerator lasse ich mir was ausspucken. Und das alles wird möglich sein. Nicht jetzt. Die Hardware muss auch noch ein bisschen hinterher pumpen, weil es sehr energieintensiv ist. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Und dann ist die Frage, was macht das mit einer Demokratie wie unserer? Weil wir leben ja als Demokratie davon, dass wir zwar unterschiedlicher Meinung sind. Also wir drei sind unterschiedlicher Meinung. Wir werden mit Sicherheit Sachen finden, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber es ist wichtig, dass wir in einem Raum darüber sprechen. Und was passiert?
Der Austausch.
Genau, das, was du meintest mit diesem sich auch mal über den Tellerrand schauen und mal sich inspirieren lassen von anderen. Wenn das nicht mehr stattfindet, was passiert dann? Und das wäre so ein bisschen diese dystopische Version von KI. Deswegen, ich habe keine Angst vor KI mit Fake News. Ganz ehrlich, wenn du in einem gemeinsamen Nachrichten- und Informationsraum bist, dann gibt es mal 2, 3 Fake News. Aber die Geschichte zeigt auch, das mittelt sich raus, solange du noch genügend verschiedene Agenten in diesem System hast. Ja, es gibt immer eine Redaktion, die dann Crosscheck macht. Ja, es bleibt vielleicht ein bisschen was hängen, aber das System kollabiert nicht. Das System kollabiert erst, wenn es hypergranular wird, wenn die Gesellschaft total zerstückelt wird. Und wir sehen, dass Social Media macht das schon. Du kannst in den USA sehen, was dann passiert. Jeder lebt in seiner Blase. Für 2/3 der US-Amerikaner ist Facebook die primäre Nachrichtenquelle. Und dann siehst du, was das mit dieser Gesellschaft macht. Und KI ist einfach nur die ultimative Weiterentwicklung dieser Idee. Und das ist etwas, was in der Diskussion häufig zu kurz kommt. Also wir fokussieren uns auf das bisschen Fake News. Aber das ist nicht die eigentliche Problematik, die da entstehen kann.
Aber du bist ja dennoch recht zuversichtlich, was auch die weiteren Entwicklungen von dem Umgang mit KI betrifft. Also mal abgesehen von den Gefahren von Missbrauch eben, die auch zunehmen, ja. Jetzt Beispiel die Audiodateien der Tagesschau, die im Umlauf waren, was eben auch zum Problem der Gesellschaft werden kann. Aber du siehst mehr Chancen als Risiken. Worauf beruht denn jetzt dein Optimismus und was braucht es für dich, beziehungsweise aber auch nicht, damit die Chancen am Ende überwiegen?
Ja, also ich klinge gerade sehr deutsch, ja, wie ich hier die Zukunft so super negativ male. Das nehme ich auch auf meine Kappe. Aber dennoch sollten wir uns immer fragen, und das macht man in der Diskussion über KI viel zu wenig, wir fragen uns eigentlich immer, welche Risiken drohen, wenn ich KI einsetze. Wir fragen uns nie, welche Risiken drohen, wenn ich KI nicht einsetze. Also wie viele Menschenleben werden wir nicht retten, weil wir die Gesundheit nicht digitalisieren, weil wir Patientendaten eben nicht mit KI auswerten? Welche Geschäftsmodelle werden wir nicht entwickeln, weil wir uns vor KI fürchten? Wie werden wir unser Stromnetz nicht optimieren, weil wir KI nicht einsetzen? Solche Dinge fragen wir ja nicht. Oder wir sehen ja nicht, was uns in 20 Jahren entgangen ist. Das sehen wir ja jetzt nicht. Und wenn man in die Geschichte blickt, stellt man fest, Technologien, die das menschliche Denken in einer Form auch unterstützen, und das macht ja KI. Und wenn wir mündig den Leuten erklären, wie man damit umgeht und Menschen einen Umgang damit lernen, ist KI ein quasi der ultimative Power-Assistent, der alles für dich machen kann, was dir lästig ist. Und wenn wir das einsetzen können, können wir natürlich extrem viel mehr, als wir das heute tun. Und die Geschichte zeigt, solche Technologie hat noch nie dazu geführt, dass jetzt Menschen dauerhaft arbeitslos werden, oder hat noch nie dazu geführt, dass Fortschritt verlangsamt wird, sondern wissensvermehrende Technologien führen immer dazu, dass Gesellschaften dauerhaft fortschrittlicher, anpassungsfähiger, auch ideenreicher werden. Aber wie jede Technologie muss man halt auch die Grenzen kennen. Das versuche ich auch immer zu zeigen. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Was kann KI eben auch nicht? Und man muss aber allerdings auch die Chancen sehen. Und da vielleicht lohnt es sich dann, die Geschichte zu schauen. Das Osmanische Reich, jahrhundertelang technologisch führend, verlor auch deswegen seine Vormachtstellung, weil es den Buchdruck verboten hat. Weil man gesagt hat, wir möchten den Klerus schützen, wir möchten nicht, dass jeder freien Zugang zu Informationen hat. Und das war ein bisschen der Anfang vom Ende des Osmanischen Reiches. Es gab keine Aufklärung deswegen unter anderem. Das ist eine Problematik, deren wir uns bewusst sein müssen, dass wir neue Technologien immer versuchen einzusetzen, so gut wir das können. Diesen Geist kriegen wir nie wieder in die Flasche zurück. KI ist da. Und alle Länder der Welt werden versuchen, diese Technik so massiv und so gewinnbringend wie möglich einzusetzen. Wenn wir über Waffensysteme sprechen und Kriegsführung, wäre das nochmal ein eigenes Thema. Da wird es wahrscheinlich auch Regularien geben, wie es auch für B- oder C-Waffen oder A-Waffen Regularien gibt. Aber grundsätzlich kann sich keine Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten kann sich nicht leisten, diese Technologie einzusetzen. Das wird eine Gesellschaft sein, die wird auf dem Schrotthaufen der Geschichte landen. Ja, das ist ein unfassbar unverantwortliches Handeln, wenn wir da nicht produktiv uns auf diese Technologie stürzen. Und nochmal, wir haben ja in diesem Land nichts anderes. Wir sind Deutschland, wir buddeln nichts aus der Erde. Wir leben von Ideen, die Menschen haben. Und dann soll ich die Technik, die uns am meisten Ideen schaffen kann, wenn ich sie klug einsetze, dann will ich diese Technik nicht einsetzen? Also, wie dumm ist das denn? Das darf ich mir nicht erlauben. Ja.
Ja, ich bin auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass das nicht passieren wird. Aber wie du sagtest, ne, also man muss da irgendwie so die Mitte finden. Und ich glaube, das wird auch ein Prozess sein, wo man halt lernt und auch vorwärts, rückwärts gehen wird, um da eben so diese Mitte zu finden zwischen was und wie muss man Grenzen und Regeln setzen und wo muss man eben den Raum lassen für Innovation und für Ausprobieren und für Experimentieren. Und ich glaube, es wird halt auch wie bei vielen Techniken, oder? Eben verschiedene, vielleicht sogar bei KI noch krasser, Geschwindigkeiten unterschiedliche geben werden. Bei Ländern, die eben jetzt schon mit KI viel machen und anderen Ländern, wo es vielleicht noch nicht so weit ist.
Ja, wenngleich man sagen muss, also noch niemand weiß, wie man damit wirklich Geld verdient. Also das wissen wir noch gar nicht, ne? Also es ist ein bisschen so wie Anfang der 2000er, da war auch klar, das Internet wird kommen. Das war klar. Aber der neue Markt ist trotzdem geplatzt und die Dotcom-Blase ist trotzdem geplatzt Anfang der 2000er, weil die Firmen zu früh dran waren. Und dann 5, 6, 7 Jahre später mit Smartphones, mit Social Media, mit dem Internet an sich, wurde es möglich, damit richtig Geld zu verdienen. Und ein bisschen dort sind wir auch. Also nicht denken, dass jetzt das China oder Kalifornien oder Frankreich irgendjemand wüsste, wie man damit wirklich richtig Geschäftsmodelle aufbaut. Alle probieren rum, alle. Also ich habe noch keine Firma gesehen, die jetzt wirklich weiß, wie man mit KI dauerhaft das gigantische Geschäftsmodell aufbaut. Im Moment wird super viel getestet. Da sind wir auch. Aber in 10 Jahren werden die Firmen am erfolgreichsten sein, die heute viel testen und viel rumprobieren. Die holen sich jetzt diesen Vorsprung raus. Das machen übrigens auch viele Firmen in Deutschland. Also alles, was ich sehe, ich komme viel rum bei verschiedenen Veranstaltungen auch oder Projekten, die wir haben. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie neugierig die Menschen in Deutschland sind, überall. Also das ist im öffentlichen Dienst so, das ist in der Privatwirtschaft so, alle haben das auf dem Schirm und das finde ich gut, dass man dort mutig diese Technik nutzt, man wird auf die Nase fallen, man wird sehen, was nicht geht, aber man wird, wenn man so weitermacht, auch in Zukunft viel Geld damit verdienen und tatsächlich viele Probleme der Menschheit auch lösen. Also es geht nicht nur ums Geld verdienen, sondern wir werden auch einen völlig anderen Zugriff auf, ob das Wetter, Klimamodellierungen sind oder wie wir Staus umgehen können oder so. Also es gibt viele Bereiche, wo diese Technik einfach ein absoluter Gewinn ist. Und das probiert man jetzt aus. Und da soll man bitte weitermachen so.
Das war jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Aber eigentlich wollten wir mit dir ja nochmal in unsere tolle Glaskugel schauen. Also ich meine, wir gucken ja irgendwie sehr viel in dieser Folge zwangsläufig in die Glaskugel und spekulieren und prognostizieren. Aber machen wir es trotzdem nochmal abschließend. Eine ganz konkrete Schlussfrage haben wir uns ja überlegt, Marissa und ich. Was glaubst du, Henning, wie integriert werden in 5 Jahren KI-Tools in unserem Alltag sein?
Wir haben ja schon viel KI im Alltag. Ja, also jede KI, die meine Spam-E-Mail rausfiltert oder die Gesichter erkennt in der Foto-App, das gibt's alles schon. Aber was wir in Zukunft viel mehr sehen werden, ist tatsächlich eine Form von KI, die Sachen erzeugt. Deswegen generative KI. Wir werden wahrscheinlich auch solche Assistenten sehen, die mir automatisiert Sachen abnehmen kann, also warum nicht ein Design erzeugen, ein Logo erzeugen, vielleicht auch eine Illustration zu einem Artikel erzeugen, ja, warum muss ich da immer teuer Geld für, also viel Geld für Fotos ausgeben, das kann mir alles quasi digital erzeugen lassen, um was zu illustrieren, ich könnte mir PowerPoints erstellen lassen mit solchen Agenten, die mir da meine Büroarbeit so ein bisschen erleichtern und ich denke, man wird auch in den nächsten Jahren sehr viel mehr solche Produkte sehen. Also man wird mehr solche Bilder, vielleicht auch Videoclips, man wird auch Musik oder dergleichen mehr sehen. Aber bis das wirklich akzeptiert ist, das dauert. Also da muss wirklich eine neue Generation und eine neue Gesellschaft heranwachsen, bis diese Zukunftsvisionen eintreten, die wir heute diskutiert haben. Da reden wir nicht von 5 Jahren, sondern wie gesagt, eine Generation, vielleicht 20 oder 30 Jahre. Aber wir werden sehen, wie das doch durchaus in der nächsten Zeit sehr viel mehr in unseren Alltag sich so reinarbeiten wird. Aber natürlich könnte es auch sein, dass 1, 2, 3 neue Firmen entstehen, die in 6, 7 Jahren quasi Apple vom Thron stoßen. Apple ist im Moment sehr schlecht aufgestellt bei künstlicher Intelligenz, haben die komplett verschlafen. Und wer weiß, was in Zukunft auch an Geräten entstehen werden, die wir heute noch nicht kennen, dass wir quasi so unseren KI-Assistenten vielleicht so dabei haben, dass wir gar nicht mehr so dieses Smartphone in dieser Form haben, sondern vielleicht ein kleines anderes Gerät, mit dem ich mich unterhalten kann oder was irgendwas projiziert. Also da bin ich genauso neugierig wie ihr auch, weil ich weiß es ja auch nicht.
Ja. Aber was ich schon glaube, dass es schon ganz schön schnell gehen wird. Also es tut ja jetzt schon so schnell, ne? Letztens habe ich im Radio über eine KI-generierte virtuelle Person, die sozusagen gestorben ist schon, aber jetzt eben für trauernde Angehörige nochmal zum Leben erweckt werden kann oder wurde. Ich glaube, das kam auch aus den USA. Ich muss sagen, ich weiß es nicht.
Oder Japan. Das ist auch, klingt für mich auch, kann auch gut japanisch sein.
Also fand ich dann schon so ein bisschen spooky, weil dann muss man ja auch irgendwann mal loslassen, ne? Wenn jemand, also gut, das muss dann auch wieder jeder für sich wissen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Es wird ja auch häufig davon gesprochen, wie wir KI regulieren sollen, ja, welche Ethik wir in KI einbauen sollen. Und ganz ehrlich, das müssen wir der Zukunft überlassen. Wir dürfen nicht heute vorschreiben, welche Ethik wir drinne haben wollen, weil Ethik ändert sich. Und das ist meiner Meinung nach gefährlich. Also man stelle sich vor, wir hätten vor 50 Jahren KI gehabt und wir hätten die damalige Ethik und Gesetze in die KI eingeschrieben. Damals mussten Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten, und Homosexualität war illegal bis vor 30 Jahren. Und wenn wir das alles damals in den KI-Algorithmus reingeschrieben hätten, wo wären wir heute? Das wage ich mir nicht vorzustellen. Also Fortschritt besteht eigentlich immer darin, dass ich Sachen hinterfrage, und das sollen wir bitte auch mit KI tun, weil, ja, ich sag's mal so, KI führt eher dazu, die Vergangenheit auch gerne mal weiterzutragen, anstatt mit ihr zu brechen. Und das ist die Aufgabe des Menschen in der Zukunft, also sich nicht allzu sehr auf KI zu verlassen.
Aber jetzt haben wir ja doch noch ein schönes Schlusswort nochmal gefunden.
Sehr gerne.
Ganz herzlichen Dank, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast für uns in dieser Folge. War sehr spannend.
Vielen Dank auch. Spannendes Thema. Hat mich sehr gefreut, darüber mit euch zu sprechen. Fand ich sehr cool. Dankeschön.
Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Ich bin zwischendurch ein bisschen immer gedanklich abgeschweift, weil du ganz viel gesagt hast, wo ich erstmal drüber nachdenken musste.
Der Glückwunsch, sage ich. Das ist ja gut.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, ich werde heute auch noch ein bisschen über das nachdenken, was wir besprochen haben. Und dann hören wir uns vielleicht auch bald wieder, wenn es einen neuen Fortschritt gibt.
Sehr gerne.